Guten Morgen. Mit Bach wollte ich euch hier in den Gemeindesaal locken. Und ich hoffe, dass die, die jetzt noch draußen sind, noch reinkommen und den Saal hier füllen. Das ist nämlich so viel schöner, wenn man hier vorne steht und die Reihen auch gefüllt sind. Deswegen kommt doch noch alle rein, ist noch Zeit genug und füllt die Plätze, besonders die vorderen Reihen. Das ist immer viel schöner, wenn die gefüllt sind. Ich begrüße euch zu diesem wunderschönen Sonntag, den wir vom Wetter her haben, aber auch vom Thema. Wir haben nämlich den Rogate-Sonntag, so nennt es diese Herrenhuter Losung heute, oder das Kirchenjahr besser gesagt. Das ist der Sonntag, wo es ums Beten geht. Und keine Sorge, wir werden nicht nur beten heute, auch, aber nicht nur. Wir werden singen, wir werden Gutes hören, wir werden ja, Gemeinschaft haben und vor allen Dingen werden wir heute in diesem Sonntag auf einen sehr hohen Gast treffen, auf den König der Könige. Und ich habe versucht, mit der Deko euch das einmal zu symbolisieren. Da ist der Thron, auf dem uns der König heute begegnet. Der Wochenvers in dieser Woche lautet: Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Der steht im Psalm 66, Vers 20. Ich lese ihn nochmal. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Und diese Zusage, die finde ich phänomenal, dass Gott nicht seine Güte von uns wendet und dass er mein Gebet nicht unbeantwortet lässt. Und in dem Vers, der auch für diesen heutigen Tag gilt, heißt es: Einer unter den geheilten Aussätzigen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte um und pries Gott mit lauter Stimme. Das steht in Lukas 17, Vers 15. Wir kennen die Geschichte alle. Und dass wir jetzt Gott preisen wollen und zu ihm reden wollen, das möchte ich euch bitten, dazu aufzustehen. Vater, ich danke dir für diesen Sonntag heute. Den Sonntag, den du uns schenkst zum Ausruhen und zum Versammeln vor dir. Wir freuen uns, heute hier in deinem Hause zu sein und von dir zu hören, von dir zu singen, von dir zu reden. Ich danke dir für alle Menschen, die heute an diesem Gottesdienst mitarbeiten, mitwirken, die ihre Zeit, ihre Kraft, ihren Dienst für dich bereithalten. Danke, dass du bei den Kindern bist, auf der Freizeit, auf der KIGO-Freizeit, bei den BU-Jugendlichen, überall, wo heute sich Menschen in deinem Namen versammeln. Da bist du mitten unter ihnen, so auch hier. Heiliger Geist, wir laden dich herzlich ein. Sei auch du hier, wirke du hier. Danke für alles, was du uns schenkst. Amen. Ja, die Losung hat heute ein Liedvers ausgewählt. Da habe ich gedacht, wenn die schon so einen schönen Liedvers auswählen, dann singen wir das Lied auch mal. Ich lese euch den Liedvers mal vor. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, dann wollen wir das Vergangene gedenken und dann gehört dir unser Leben ganz. Da habe ich gedacht, wenn das die Losung schon so schön vorgibt, dann singen wir das Lied auch mal. Nicht, dass ihr denkt, hat die Siegerin noch alle, das ist ja ein Weihnachtslied. Ich habe euch drei Strophen ausgesucht, die wollen wir jetzt singen.
Thank you.
Danke, Gerd. So, es folgen ein paar Ansagen. Und auch wenn wir jetzt gerade erst seit ein paar Minuten Gottesdienst feiern, so feiern wir in ein paar Stunden schon wieder Gottesdienst. Dann ist nämlich der Lighthouse-Gottesdienst. Und ich glaube, dass alle, die den Lighthouse-Gottesdienst vorbereiten, sich genauso freuen, wenn das so voll heute Nachmittag nochmal ist. Also herzliche Einladung. Kuchen und Kaffee, denke ich, gibt's auch wieder. Das ist wie immer eine sehr schöne Sache, hier auch mehrmals am Tag Gottesdienst zu feiern. Und wir feiern diese Woche am Donnerstag schon wieder Gottesdienst. Und dazu bitte ich die Silke Hahnmann nach vorne. Silke, da liegt ein Handmikro. Habe ich jetzt intelligenterweise nicht mit hochgenommen.
Problem.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich über die Gelegenheit, wieder einzuladen. Und ich habe gerade ganz passend geschenkt bekommen, dieses Bild. Es hat als Hintergrund meine Lieblingsfarbe, Himmelblau. Und genau Himmelblau ist das Stichwort für den Gottesdienst, zu dem ich euch einladen möchte. Und zwar Himmelfahrt feiern wir einen besonderen Gottesdienst. Nicht nur, weil es ein Donnerstag ist und dieser Gottesdienst mitten in der Woche stattfindet. Der Gottesdienst soll auch einen besonderen Ort haben. Wir wollen im Gemeindegarten feiern, also Open Air. Und das Besondere noch darüber hinaus ist, wir wollen anschließend zusammen grillen. Nun ist das bei diesem Wetter alles leicht gesagt, das weiß ich. Wir haben überlegt, wir riskieren das einfach. Viele haben mir schon gesagt, oh, vielleicht wird es etwas schlechter. Ja, wenn es etwas schlechter ist, dann muss man zu einem besonderen Gottesdienst ein besonders warmes Jäckchen anziehen. Das geht ja auch mal. Dann müsste man vielleicht für den Popo ein besonderes Kissen mitbringen. Und die Sigrid merkt schon, es wird mit dem Rücken nicht besser. Ein Teller. Den Rest denkst du dir. Und nun kommt die wunderbare Überleitung für die Familien. Ihr erkennt alle den IKEA-Becher Mütterleins. Und die Kinder sind uns herzlich willkommen. Der Gottesdienst hat keine spezielle Kindergottesdienstzeit, aber ich bin sicher, dass wir das ganz wunderbar mit den Kindern feiern können. Der Gottesdienst ist kürzer als üblich. Wir wollen eine Stunde feiern und dann ganz lecker zusammen essen. Jeder, der sich zeitlich in der Lage fühlt, ist herzlich eingeladen, eine Spende zum Grillbuffet zu geben. Die Gemeinde sorgt für Getränke und etwas auf dem Grill, was auch immer das sein wird. Ich freue mich ganz herzlich, euch einladen zu dürfen und danke der Sigrid für die Assistenz, die Zeit. Und nun bin ich verschwunden, liebe Sigrid.
Ja, so merkt man sich das doch, würde ich sagen. So, dann war gestern hier was ganz Besonderes. Hätte ich gerne erlebt, wenn ich keine Moderation vorbereitet hätte. Hier waren nämlich gestern Hunde. Und zu diesem Thema bitte ich mal den Rolf und die Daniela Müller nach vorne. Ja, das ist hier.
Ja, also erstmal Entwarnung. Also hier waren die Hunde nicht im Gottesdienstraum. Wir hatten ein Seminar für Hundehalter, entspannt mit der Leine unterwegs war das Thema. Daniela Müller war unsere Referentin. Wir haben uns im Café Q getroffen und es waren so um die 20 Leute da. Das ist eine gute Nachricht, aber auch eine weniger gute und dazu kannst du was sagen vielleicht.
Ja genau, wir hatten gestern natürlich genauso schönes Wetter wie heute und das hat wahrscheinlich viele Leute davon abgehalten, die angemeldet waren, doch zu kommen, weil sie den Tag vielleicht besser genießen wollten. Deswegen hatten wir weniger Teilnehmer als angemeldet, wie Rolf schon sagte, 20. Im Endeffekt war es aber auch ganz okay und ganz gut, weil wir auch einen größeren praktischen Teil hatten im Gemeindegarten, wo wir auch Trainingseinheiten hatten und das ist natürlich einfacher, wenn da weniger Menschen sind und habe das sehr genossen. Wir konnten viele Menschen erreichen oder eigentlich fast alle, die nicht hier aus der Gemeinde kommen. Das ist eben die andere Seite. Das ist gut, dass wir andere Menschen erreichen, aber es wäre natürlich auch schön gewesen, Hundehalter aus der Gemeinde dabei zu haben, die dann auch ins Gespräch kommen, eben mit Hundehaltern, die von außen kommen. Das ist eigentlich auch das Ziel vom Bürgerforum, dass man halt miteinander ins Gespräch kommt. über andere Themen. Und das war auch ein bisschen schade, vielleicht können wir das in Zukunft ja auch ändern.
Und der Gedanke dahinter ist, wenn wir heute mit Menschen ins Gespräch kommen wollen über Themen, die uns wichtig sind, nämlich Jesus, unser Glaube, dann können wir damit nicht anfangen, sondern da müssen wir erst mal mit den Leuten ins Gespräch kommen über das, was sie interessiert. Das zumindest ist ein zentraler Ansatz für den Umgang mit Menschen, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind, für missionarisches Denken und Handeln, den wir immer wieder auch in den Blick nehmen und angreifen. Und über solche gemeinsamen Themen finden wir ins Gespräch. Und das waren Menschen, die uns zum ersten Mal wahrgenommen und erlebt haben. Und das finde ich großartig. Und die haben erlebt, dass wir hier auch Leute sind, die Themen haben, die sie auch kennen und die für sie relevant sind. Und unser Gebet und unser Wunsch ist, dass aus so einem Bürgerforumstermin weitere Besuche in unserer Gemeinde erwachsen und weitere Gespräche und Begegnungen. Und dafür, das hat Daniela schon gesagt, ist es super, wenn dann ein paar Hundehalter aus unserer Gemeinde noch dabei sind, die dann für die Leute so ein Anlaufpunkt sind.
Ach, geht das eigentlich noch, wenn der Hund schon 7 ist, dem das noch beizubringen, dass der an der Leine geht?
Ja, oder Hunde lernen nie aus, nicht anders wie bei Menschen auch.
Ich weiß nicht, ob so ein Cocker-Spaniel das echt machen kann. Dann muss ich noch mal zu dir kommen. Ja, außerdem soll ich ankündigen zu einer wunderschönen Sache, nämlich eine Hochzeit. Wir haben ja nicht nur eine royale Hochzeit am 19. Mai. Nämlich am 19. Mai heiratet, ich habe es mir aufgeschrieben, Prinz Henry Charles Albert David von Wales. Aber nicht nur der heiratet am 19. Mai, seine Meghan. Nein, wir haben uns ja zum Teil gefragt, wer das hier ist. Diese Karte war mir am Anfang ein bisschen unbekannt. Wer ist das, wer heiratet da? Und dann kam die Auflösung ja per E-Mail. Das ist Dominik Ziegenbruch und seine Frau. Und vielleicht steht ihr mal, ihr Bräutigamseltern mal auf, Conny. Steht doch mal auf. Die beiden sind nämlich auch am 19. Mai in der Kirche. Und das ist ja viel schöner, wenn man eine Hochzeit live erlebt, als vom Fernsehen. Geht doch einfach oder fahrt doch einfach nach Bochum in die Immanuelskirche, Hermannshöhe 21. Dort könnt ihr ab 14 Uhr live bei der Hochzeit von Mareike und Dominik dabei sein. Viel besser als vom Fernsehen. Die könnt ihr nämlich nachher gratulieren und noch Kuchen und Kaffee nachher kriegen. Also nächsten Samstag in einer Woche am 19. Mai. So, was haben wir noch anzukündigen? Das Hundeseminar haben wir. Am kommenden Dienstag ist wieder internationaler Gesprächsabend im Stern im Norden. Und wir hatten gestern oder vorgestern nochmal Mitarbeiter vom Stern im Norden bei uns zu Hause. Die haben nämlich unser altes Klavier abgeholt. Der Gerd Meichel hat ja eine E-Mail rumgeschickt, dass Musikinstrumente gesucht werden. Und da habe ich nochmal wieder die Hilfsbereitschaft erlebt. Von denen, die da im Stern im Norden wirklich sich treffen und zusammenkommen. Da waren einige Syrer dabei, die wirklich unser schweres Klavier, unseren Weg raufgeschleppt haben. Und ich finde, es ist wirklich immer wieder eine Sache lohnenswert, darauf hinzuweisen, doch diesen Kontakt mal zu suchen beim Stern im Norden und da mal mitzumachen. Am kommenden Dienstag um 19 Uhr. Und am Mittwoch ist die Ideenschmiede vom Seniorenbüro der Innenstadt Ost, ein Stammtisch um 6:30, könnt ihr aber auch hinten auf dem Predigtmanuskript lesen. Auf eine Sache möchte ich noch hinweisen, den Rest bitte hier lesen. Das ist der Gebetsabend am 16. Mai, also Mittwoch in einer Woche, Erfrischung gefällig. Da geht es darum, im Gebet wieder neuen Mut, neue Inspiration von Gott zu bekommen, neue Ideen zu bekommen. Ums Gebet geht es ja heute auch. Wir feiern ja den Sonntag Rogate. Und ich bin sicher, dass Gott Gebet beantwortet. Vielleicht eine Idee, dahin zu gehen und mitzubeten. So, jetzt wollen wir nochmal singen. Und zwar ein Lied. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Und wir sammeln jetzt die Kollekte ein und zu der Kollekte möchte ich noch was sagen. Wir feiern nicht nur den Rogate-Sonntag, sondern auch die Missionsopferwoche. Und das Geld, was wir heute zusammenlegen, Das ist für unsere Paten bestimmt. Unsere Paten rücken ja manchmal ein bisschen unsere Missionspaten so aus dem Blick, wenn wir kein E-Mail bekommen, was Paschas gerade machen, was Esther Neufeld macht, was Malessas machen. Und heute wollen wir ein Opfer für die zusammenlegen, die für uns in der Mission sind, ob in den Philippinen, ob in Ecuador oder hier in Deutschland. Bitte lege ich zusammen. Wir haben ja ein, wie ich finde, wunderschönes Thema heute, Predigtthema. Das Geheimnis in unserer Gemeinde, Christus in unserer Mitte, so habe ich das gedacht, heißt aber wirklich Christus mitten unter uns. Ist ja so ähnlich, Christus in unserer Mitte oder Christus mitten unter uns. Und als Rolf und ich uns zusammengesetzt haben, um zu überlegen, wie dieser Gottesdienst ablaufen kann, sagte Rolf, wie wäre es, wenn wir mal die Geschwister, die jetzt heute hier sind, fragen, wie es bei ihnen steht mit Jesus. Welche Gedanken oder Vorstellungen habt ihr über Jesus? Was wünscht ihr euch von Jesus oder von Jesus zu verstehen? Was habt ihr für eine Erwartung an Jesus? Und der Paul wird rumlaufen mit einem Mikro. Also sagt mir was. Was habt ihr für Erwartungen an Jesus? Was denkt ihr über Jesus? Was ist er für euch?
Also Jesus ist für mich einfach ein treuer Begleiter im Alltag. Ich kann mich immer auf ihn verlassen in jeder Lebenssituation, in der ich bin, und einfach das im Hinterkopf zu haben, dass ich nicht alleine den Weg gehen muss und durch den Tag gehen muss, das bedeutet für mich Jesus.
Ja, ich bin begeistert von Jesus immer mehr, eigentlich je mehr ich ihn kennenlerne. Ich weiß noch, früher habe ich mir über alles Mögliche Sorgen und Gedanken gemacht, und eigentlich je länger ich glaube, umso mehr erfahre ich, wie Jesus wirklich mein Leben sehr konkret im Blick hat, wirklich das kleinste Detail, alles, und immer wieder auf eine überwältigende Art und Weise für mich sorgt, dass ich immer wieder noch staunen kann. Und je mehr ich das erfahre, umso weniger bin ich anfällig für Sorgen. Also Jesus ist wirklich ein vollkommen treuer und guter Gott, der gute Gedanken mit uns hat und uns wirklich versorgt auf allen Ebenen unseres Lebens.
Ja, Jesus als Freund, aber seine Göttlichkeit möchte ich eigentlich mehr verstehen. Mehr lernen, damit zu rechnen, dass er der Auferstandene ist, der zu Rechten Gottes sitzt und regiert. Er ist mir nah, weil er Mensch geworden ist. Aber das andere gehört dazu, und damit mehr zu rechnen, das möchte ich mal endlich lernen und verstehen.
Ja, ich habe im Radio vor kurzem gehört, dass wir 500 Jahre, glaube ich, Marxismus haben. Stimmt das? 200. Stimmt. Genau, 200. Und dann war so ein Interview mit dem Gysi, und das fand ich ganz interessant, dass er das immer noch nicht so ablegen konnte, dass diese Idee, sie wird halt nur falsch verwirklicht, dass die doch eigentlich eine ganz tolle Idee ist. Und da habe ich gedacht, das ist genau der Gegensatz. Jesus hat das gelebt. Der hat, das ist unsere einzige Antwort. Das wird einfach, der Mensch wird nicht besser durch irgendeine andere Ideologie. Der ist, wie er ist, aber durch die Erlösung, durch das, was Jesus für uns getan hat, da bekommen wir die Freiheit, und da bekommt jeder wieder eine Chance für ein neues Leben, der denkt, es ist jetzt irgendwie schwierig, ich kann nicht mehr, aber mit Jesus zu gehen, ihm das zu geben, und dann gibt es ein neues Leben für jeden Menschen.
Jesus ist der Friedensfürst dieser Welt. Jesus möchte, dass wir uns lieben und dass wir Frieden halten. Und Jesus ist Liebe. Liebe, Liebe, Liebe.
Ja, wenn ich an Jesus denke, dann fallen mir gleich zwei Dinge ein. Also auf der einen Seite diese Doppelseitigkeit, die man auch bei Gott manchmal merkt, dass Gott halt auf der einen Seite so ein bisschen verborgen ist, Deus absconditus, und so unnahbar und ganz weit weg. Und auch Jesus wird ja teilweise so sehr emporgehoben, zum Beispiel auch im Hebräerbrief. Und auf der anderen Seite, was man auch erkennt aus den Evangelien und auch aus anderen Briefen, dass Jesus halt zu uns herabgekommen ist, Mensch geworden ist und auch ganz nah bei uns sein kann. Und das Zweite, was mir bei Jesus auch immer einfällt oder welche Gedanken ich sofort damit verbinde, das hat so einen leicht revolutionären Charakter, nämlich sein Handeln eigentlich, dass er die ganzen Traditionen und Vorstellungen der sehr, sehr gläubigen Juden damals, die gibt es ja heute auch noch, und es gibt ja auch von anderen Glaubensrichtungen auch hier sehr, sehr fromme Leute, und das ist auch gut so, und er hat manchmal doch so ein bisschen da herausgegangen und hat gezeigt, dass es wirklich um die Menschen geht, die mit einem auf dem Weg sind und die man vielleicht manchmal übersieht, und dass es sich wirklich lohnt, jeden als Mensch zu betrachten und da so hinzugehen zu den Leuten und niemanden einfach nur, weil er irgendwie anders aussieht oder woanders herkommt, so abzulehnen. Das ist mir auch immer sehr wichtig dabei.
Ja, ich habe gemerkt an euren Antworten, für jeden ist Jesus persönlich etwas anders oder bedeutet etwas anderes. Und bei dem einen oder anderen konnte ich wirklich sagen, sehe ich genau so. Hille zum Beispiel, als du gesagt hast, du möchtest mehr von der Göttlichkeit von Jesus lernen, immer mehr erfahren davon, immer mehr tiefer begreifen. Wir haben auch eben, als wir oben in dem Pastorenraum noch gebetet haben für diesen Gottesdienst, da von diesem Geheimnis gesprochen. Da wird uns der Rolf Zyrus ja jetzt was von erzählen. Und mir geht es auch so. Mir geht es auch so, dass ich diese gesamte Dimension immer mehr verstehen möchte, was das eigentlich bedeutet hat, als Gott seinen Sohn gesandt hat für uns, was damit passiert ist. Und ich habe in einem Buch etwas gefunden von dem Kenneth Hagin, der schreibt in seinem Buch Face Food, in Epheser 1, Vers 22 heißt es ja, Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt und hat Christus als Herrn über die Gemeinde eingesetzt, also auch über uns. Und der Grund, warum Jesus das Haupt über alle Dinge ist, über den Teufel, Dämonen, Krankheit, Armut, alles, ist zum Nutzen für uns. Zum Nutzen für uns, die wir dieser Gemeinde angehören. Und wie nötig hat es doch, die Gemeinde aufzuwachen und ihren mächtigen Ehrenplatz und ihr Privileg zu würdigen und in den Stand der Autorität erhoben zu werden, wo Gott sie haben möchte, damit sie völlig begreift, dass sie über all das, was an Kräften hier auf dieser Erde ist, herrschen kann und soll. Das hat mich so zu diesem Thema angesprochen. Und ich freue mich jetzt, dass der Rolf Cyrus, unser Pastor, uns jetzt dazu was sagen wird.
So, jetzt ist das Symmetrieempfinden beruhigt. Ja, vielen Dank für die unterschiedlichen Antworten, die Einzelne gegeben haben. Das ist eine große Bandbreite und es erinnert mich an die Frage, die Jesus ja seinen Jüngern damals auch gestellt hat, für wen haltet ihr mich? Matthäus 16, Vers 15, darüber hatte ich schon gepredigt und es gab und es gibt unterschiedliche Antworten auf diese Frage. Simon Petrus, er hat so geantwortet, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus hat ihm daraufhin gesagt, super, Simon, herzlichen Glückwunsch, du hast den Jackpot geknackt. Du hast das größte Glück gefunden, das es gibt. Selig bist du, Simon, hat er ihm gesagt. Und dann gab er ihm ein einzigartiges, ein gigantisches Versprechen. Er sagte, du bist ein Fels und auf diesem Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Und er sagte dem Simon noch, ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Ein riesiges Versprechen. Und es hing nicht davon ab, wer Petrus war, von seinem Charakter, von seinen Begabungen, von seinen Leistungen, von seinen Verdiensten, auch nicht von seinen Kontakten. Es hing von seiner Antwort auf die Frage ab, für wen haltet ihr mich? Also für wen hältst du Jesus und wie ist deine Antwort? Und die Antwort, die du dann gibst, ist wichtig, weil sie dich ins Zentrum deines Glaubens führt. Die Antwort auf diese Frage führt uns in die Beziehung zu Jesus. Und in der Antwort auf diese Frage, für wen hältst du mich, da wird unsere Vorstellung von Jesus, unser Vertrauen zu Jesus konkret gewinnt Gestalt. Da geben wir eine Antwort. Und in dieser Antwort formt sich unsere Beziehung zu Jesus. Also eine Antwort auf diese Frage, für wen hältst du Jesus, ist immer ein Dialog, ein Zwiegespräch mit Jesus. Und ohne ein solches Zwiegespräch gibt es keine Beziehung, gibt es nur ein Nebeneinander her. Ein ganz praktisches Beispiel, wenn du vielleicht verheiratet bist oder einen Partner hast und wenn dann dein Partner fragt, für wen hältst du mich? Oder etwas persönlicher, wer bin ich eigentlich für dich? Dann wird deine Antwort ganz viel über eure Beziehung aussagen. Wenn du zum Beispiel antwortest, meine Frau ist für mich eine Person, die nicht da ist, wenn ich sie brauche, dann zeigt diese Antwort, es gibt Schwierigkeiten in eurer Beziehung. Denn so wirst du dich auf deine Frau nicht wirklich verlassen können und wollen und ihr vertrauen? Wann wird eure Beziehung besser? Wenn du eine andere Antwort auf diese Frage geben kannst. Und wie kommt es dazu? Nicht, indem du dir etwas einredest, etwa wie ein Mantra wiederholst. Meine Frau ist immer da, wenn ich sie brauche. Meine Frau ist immer da, wenn ich sie brauche. Aber dadurch ändert sich ja nichts. Sondern indem du das Gespräch mit ihr suchst, den Konflikt ansprichst. Und dann können neue, andere Erfahrungen kommen miteinander. Und so kommt es schließlich dazu, dass du dann deine alte Antwort korrigierst. Und denkt mal, so ist diese Frage, wer bin ich eigentlich für dich, zum Katalysator für eure Beziehung geworden. Zurück zum Thema Glauben. Wenn wir in unserem Glauben weiterkommen wollen, wachsen wollen, wenn wir mehr von Gottes Liebe erfahren wollen, seine Gnade besser verstehen wollen, wenn wir mehr von Gott berührt und verändert werden wollen, wenn wir mehr mit ihm erleben wollen, wenn wir ihm besser und tiefer vertrauen wollen, dann kommen wir an dieser Frage von Jesus nicht vorbei, für wen hältst du mich? Und für uns als Gemeinde ist das auch nicht anders. Wenn wir als Gemeinde wachsen wollen, uns entwickeln wollen, eine lebendige, von Gottes Geist erfüllte Gemeinschaft sein wollen, die nicht nur Liebe predigt, sondern auch lebt, dann führt uns das genau zu dieser Frage von Jesus, für wen haltet ihr mich? Und diese Frage wird dann zum Katalysator für unsere Beziehung zu Gott, zu Jesus. Sie fordert uns heraus, nachzudenken, Bestandsaufnahme zu machen. Und sie führt uns in das Gespräch mit Jesus, so wie es auch zwischen Menschen ist. Die spannende Frage bei dem Ganzen ist, lasse ich mich in meiner Antwort korrigieren? Lässt du dich in deiner Antwort auf diese Frage korrigieren? Und zwar korrigieren durch das, was die Apostel von Jesus erkannt haben, über ihn gesagt haben und was uns dann über die Apostel im Neuen Testament in schriftlicher Form überliefert wird. Und dabei kann uns heute der Predigttext aus dem Brief des Apostels Paulus an die Kolosser helfen. Und diesen Predigttext wird uns Sigrid jetzt vorlesen.
Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand, denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist.
Das ist ja schon ein ganz spezieller Text. Also das hat die Form einer Hymne. Das ist also ein antikes Anbetungslied gewesen. Ein Lied, was direkt an Gott, an Jesus gerichtet ist. Und es geht in diesem Lied nicht darum, Gott bestimmte Dinge mitzuteilen, die er noch gar nicht kennt, sondern es geht darum, in diesem Lied Gott ein Echo zu geben, eine Antwort zu geben, das wiederzuspiegeln, was er gezeigt hat, was er ist. Es geht übrigens, auch das ist ganz interessant, in diesem Text nicht darum, eine logische Darstellung von christlicher Lehre zu geben über die Person von Jesus. Da schwingt manches mit, was überhaupt nicht ausgesprochen wird. Es geht in dieser Hymne, in diesem Anbetungslied um die Begegnung mit Jesus und um eine ganz, ganz persönliche Antwort auf die Frage, für wen haltet ihr mich? Diese Frage von Jesus. Und in diesem Zusammenhang fand ich dann auch noch die Verse 26 und 27 wichtig. Die stehen auch noch auf dem Predigtzettel und Sigrid liest sie uns jetzt bitte auch noch vor.
In früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit.
Also das, was du und ich, was wir über Jesus sagen können, was wir als Antwort geben können auf seine Frage, für wen haltet ihr mich, das berührt ein Geheimnis. Der Apostel Paulus sagt, Christus in uns, das ist ein Geheimnis. Und wenige Verse später im 2. Kapitel Vers 2 sagt er, Christus selbst ist dieses Geheimnis Gottes. Und wenn man so von Geheimnis spricht, sind einige Dinge wichtig. Das erste ist, es geht bei der Frage, wer ist Jesus für mich, nicht um irgendwelche biblisch-theologische Reflexionen, um Richtigkeiten, die man dann in einem Bibellexikon nachschlagen könnte. Ein Geheimnis liegt nicht auf der Hand. Auf ein Geheimnis stößt man. Ein Geheimnis entdeckt man. Und dann ist man überrascht. Ein Geheimnis, das ist was Spannendes. Gott hält dieses Geheimnis verborgen. Und wir werden dieses Geheimnis nur entdecken. Wir werden dieses Geheimnis nur lüften, wenn Gott uns die Augen öffnet. Wenn Gott das Geheimnis von Jesus enthüllt. Wir sind an dieser Stelle darauf angewiesen, dass Gott sich offenbart, dass Gott sich uns zeigt. Und das ist auch der Grund, warum man so einen Text wie diesen lesen kann und sagen kann, boah, ist aber abstrakt. Kann ich ja gar nichts mit anfangen. Oder dass man sagt, jo, das kenne ich alles. Haken dran. Habe ich schon oft gehört. Jesus ist Gottes Sohn. Jesus ist der Christus. Durch Jesus wurde die Welt geschaffen. Alles klar. Unser Glaube wird nur dann tiefer, wenn Gott uns die Augen öffnet und dieses Geheimnis von Jesus tiefer und neu enthüllt. Und unsere Antwort auf die Frage, wer ist denn Jesus, wird nur korrigiert, wird nur weiter und tiefer im Verständnis, wenn Gott uns neu begegnet. Und wie begegnet uns Gott? Wie tut er das? Durch seinen Geist? Es gibt unterschiedliche Wege, aber alle diese Wege sind immer wieder gezeichnet, führen hin oder kommen her von der Bibel, von Gottes Wort. Und so sind wir mit dieser Frage, wer ist denn Jesus für uns, nie am Ende. Also wenn uns mal das Bibellesen richtig langweilig erscheint. Wenn für dich die Frage, wer ist Jesus, so logisch und klar erscheint wie Kloßbrühe und du denkst, du kannst sie richtig beantworten, dann brauchst du, dann brauchen wir eine frische Offenbarung, eine frische Enthüllung dieses Geistes, immer wieder. Und vielleicht ist das eine gute Idee für dich, heute an diesem wunderschönen Sonntag, setz dich doch einfach mal in einen Park, auf eine Bank und denk über diese Frage mal eine halbe Stunde nach. Wer ist denn Jesus für mich eigentlich? Und bitte Jesus selbst, dass er sich dir neu offenbart. In diesem Hymnus, den wir uns jetzt anschauen, tut sich ein ganzer Kosmos auf. Davon, wer dieser Jesus ist. Jesus ist der, in dem sich Gottes Absicht, seine, sein Wille und seine Haltung uns, der Menschheit gegenüber, in einzigartiger Weise deutlich machen. In Jesus wird seine Freundlichkeit, seine uns zugewandte Seite von Anfang an, von der Schöpfung in Urzeiten an deutlich. In Jesus wird Gottes Wille, uns zu helfen, uns zu retten, sein Erlösungswerk deutlich in der Mitte der Geschichte am Kreuz. Und in Jesus wird Gottes Plan, diese Welt zu erneuern und eine neue Zukunft, eine Hoffnung für uns zu haben, zu geben, deutlich. Also ich glaube, wenn wir in diesem Text keine inspirierenden Antworten auf unsere Frage finden, auf diese Frage finden, wer ist denn Jesus, wo sonst? Ich hoffe, dass wir hier weiterkommen. Ich hoffe das, weil es eben nicht in unserer Hand steht. Weil man nicht sagen kann, hier steht es, jeder kann das lesen. Aber eine Offenbarung durch diesen Bibeltext, das ist etwas, was uns nicht zur Verfügung steht. Das ist etwas, was über das Lesen des Bibeltextes weit hinausgeht. Und darum möchte ich jetzt einfach auch noch mal beten. Herr Jesus Christus, ich bitte dich, wenn wir jetzt noch mal ein Stück über diesen Bibeltext nachdenken, dass du unser Verständnis von dir erweiterst, dass du dich uns offenbarst, Herr, und dass unser Glaube wächst und unsere Gemeinde wächst durch unser Verständnis von dir, durch unsere Beziehung, die wir zu dir haben. Amen. Ja, also da ist so viel drin. Ich kann das so in einzelnen Punkten angehen, aber vieles muss vertieft werden von euch, wenn ihr das denn möchtet, in der Zeit danach. Da steht am Anfang des Textes: Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Was denkst du, wer Jesus ist? Mögliche Antworten: Ein Lehrer, der seinen Jüngern göttliche Weisheit und Werte vermittelt hat. Oder ein Prophet, der tiefe von Gott kommende Offenbarungen weitergegeben hat. Oder ein Mensch, Jesus ist ein Mensch, der wirklich gut war und wo es gut ist, ihn sich als Vorbild zu nehmen. In all diesen Aussagen steckt ein Korn von Wahrheit, aber für sich genommen sind es Aussagen, die unseren Glauben, die deinen Glauben beschränken. Es sind Aussagen, die für sich genommen nicht ausreichen, nicht wahr sind. Wenn wir sagen, Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes, dann ist das viel, viel mehr. Eigentlich ist dieser Satz ja paradox. Wie kann man sich ein Bild von einer unsichtbaren Sache machen? Also wenn ich mit der Kamera auf was Unsichtbares halte, dann habe ich am Ende nichts auf dem Bild. Hier wird deutlich, es geht nicht darum, von Gott irgendeinen Fotoabzug zu machen fürs Fotoalbum oder eine JPEG-Datei, die man dann in einem Ordner speichern kann. Gemeint ist, dass in Jesus der unsichtbare Gott, den nie ein Mensch gesehen hat, da ist, präsent ist, gegenwärtig ist. In Jesus manifestiert sich dieser Gott. Er wird für uns verständlich, fassbar, nachvollziehbar, verstehbar, auch für Leute, die keine Theologen sind, die keine abstrakten, schwierigen Gedankengebäude bauen können und wollen. Jesus Christus, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, das ist viel mehr als ein Bekenntnis, das man mal so nachspricht. Paulus beschreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 6, wie das für ihn war, als er das verstanden hat. Ich lese uns das mal vor. Gott, sagt er, hat auch sein Licht in meinem Herzen aufleuchten lassen und mich zur Erkenntnis seiner Herrlichkeit geführt. Der Herrlichkeit Gottes, wie sie aufgestrahlt ist in Jesus Christus. Paulus sagt, Christus, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, das zu verstehen, sagt Paulus, war meine Erleuchtung. Das hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Das hat alle meine Fragen nach dem Warum, Woher und Wozu des Lebens beantwortet. Wie viele Menschen quälen sich mit der Frage, wieso lässt Gott so viel Leid auf der Erde zu? Vielleicht auch du heute Morgen. Die Antwort auf diese Frage finden wir in Jesus. Aber nicht so, dass wir einen Lehrsatz daraus formulieren könnten und sagen können, ja, so ist es. Sondern wenn du Jesus anschaust, wenn wir Jesus anschauen und Gott uns dieses Geheimnis enthüllt, und dann sehen wir Gottes ursprünglichen Plan mit unserer Welt und wie es dann zum Bruch kam zwischen Gott und uns Menschen und wie dieser Bruch endlos viele weitere Brüche in unserer Welt und in unserem Leben nach sich zog. Und wie Gott dann durch Jesus in unsere so vielfach gesplitterte und gebrochene Welt und in unsere gebrochenen Beziehungen hineinkommt, wie er mit uns leidet und wie er dann mit uns stirbt und dadurch die Macht des Bösen ein für alle Mal zerbricht. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Jesus ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Wenn dort die Rede von Erstgeborenem ist, dann meint das in diesem Zusammenhang nicht unbedingt derjenige, der als erstes oder überhaupt nicht derjenige, der als erster geschaffen wurde, sondern derjenige, der vor aller Schöpfung da war und der Vorrang vor der ganzen Schöpfung hat. Das heißt also, Jesus, und das finde ich ist auf diese Frage, wer ist Jesus eigentlich, ein ganz interessanter Aspekt. Jesus ist der Schlüssel zur Schöpfung, zur gesamten Welt, zum Universum. Eine kosmische Christusvorstellung. Und er als Erstgeborener ist derjenige, dem alles rechtmäßig zusteht. Es geht weiter, durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Eine bessere Übersetzung für dieses durch ihn wurde es geschaffen heißt, in ihm wurde es geschaffen. Durch ihn heißt es am Ende von Vers 16. Und mit diesem in ihm ist gemeint, dass Jesus die Sphäre, der Raum ist, in dem die Schöpfung stattfand. Wir sagen ja, dass ein Mensch in Jesus Christus sein kann oder dass wir in Jesus erwählt sind von Gott. Und genauso ist das auch hier gemeint, dass in Jesus, in der Verbindung mit ihm, in diesem es nicht ohne Jesus denkbar, die Schöpfung stattfand. Ohne Jesus gibt es keine Schöpfung. Nichts, was du hier auf der Erde siehst, berühren kannst, anfassen kannst, ist ohne Jesus denkbar. Und dann ist hier die Rede von unsichtbaren Mächten, von denen die Kolosser sich vorstellten, dass sie in der Luft regierten. Und es gibt keinen Grund mehr, sich vor ihnen zu fürchten. Der böseste Dämon, der finsterste böse Geist, der höchste Engelfürst, aber auch die Könige und Herrscher im Römischen Reich, sie alle sind durch Christus geschaffen und haben in ihm ihren Meister und Herrn. Sie wurden, so heißt es am Ende, das ist ja auch ganz spannend, für ihn geschaffen. Sie haben in Jesus ihr Ziel, sie müssen ihm dienen. Und dann kommt noch dieser Gedanke, dieser Satz, diese Aussage, er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Jesus hat nicht nur die Welt geschaffen, er erhält sie auch. Unser Leben erhält er. Kein Atemzug, den du tust oder den ein Lebewesen auf dieser Erde tut, ohne dass Jesus das ermöglicht. Jesus war vor allen diesen Dingen der Welt. Und Jesus steht über allen diesen Dingen in unserer Welt. Und Jesus erhält diese Welt. Das ist eine ganz andere Vorstellung als Jesus, das niedliche Kind in der Krippe. Das ist eine Vorstellung, das geht in die Richtung von dem, was Hille Hermann gesagt hat. Ein Gott, der mehr ist als ein Personal Jesus. dessen erste Aufgabe es wäre, dann meine Probleme zu lösen, mich zu erlösen, mich glücklich zu machen, mir meine Sorgen und meine Schuld zu nehmen, auch wenn das geschieht. Natürlich geschieht das. Aber der Kontext ist viel größer. Was bedeutet das, wenn wir diese Vorstellung von Jesus erahnen, wenn wir das in uns aufnehmen? Es gibt dann, denke ich, keinen Bereich in meinem Leben oder in der Welt um mich herum, wo Jesus nicht der entscheidende Faktor wäre. Lange bevor sich ein Mensch für Jesus interessiert und für ein Leben mit ihm entscheidet, ist Jesus schon alles für ihn. Keiner lebt ohne Jesus. Und egal, ob ich in dem Beruf, in meinem Berufsalltag unterwegs bin oder in der Gemeinde, Jesus ist da. Er ist in diesem Bereich zu Hause. Und ob ich tiefste Gefühle von Hass, Angst oder Liebe habe, Gefühle, vor denen ich vielleicht Angst habe, in alledem ist Jesus zu Hause. Er ist der Schöpfer. Er weiß darum, wie ich mich als Geschöpf fühle. Jesus geht alle Menschen etwas an. Es gibt keine Trennung in fromme und nicht fromme Menschen in dem Sinne, dass für die einen Jesus real wäre und für die anderen nicht. Nein, Jesus ist in der ganzen Welt zu Hause. Und wenn wir das Gemeindehaus verlassen, ist das ein Ort, der genauso Jesus zur Verfügung steht und wo Jesus der Herr ist und etwas zu sagen hat, wie hier in unseren Gemeinderäumen oder in anderen Kirchen. Diese Vorstellung eines universalen Schöpfungs-Jesus hat Auswirkungen auf unsere Ängste. Wie ist es mit Angst, die du hast? Vielleicht Angst vor einem Menschen, der dich immer kritisiert, der dich nicht respektiert, der dich angreift. Angst vor einem Vorgesetzten vielleicht. Oder Angst vor einer Operation, Angst vor einer Krankheit. Oder Angst vor einer beruflichen Herausforderung. Wenn wir sagen können, Jesus war vor allen diesen Dingen, die es in der Welt gibt, Jesus steht über allen diesen Dingen und Jesus ist derjenige, der überhaupt das Leben in dieser Welt möglich macht und erhält. Nichts existiert ohne ihn. Und wenn ich dann weiß, wenn wir dann wissen, wenn du weißt, Jesus ist für mich, Jesus ist bei mir, ich kann ihm vertrauen, ich kann mich auf ihn verlassen, dann verliere ich die Angst, dann verlierst du die Angst, dann weißt du dich geborgen, dann kommt Frieden. Aber, liebe Gemeinde, das ist keine Frage von Richtigkeit. Man kann das 100-mal lesen und dann sagst du, ich habe trotzdem Angst. Die Angst geht weg an der Stelle, wo Gott sich uns offenbart, wo er sich uns zeigt. Und für diese Offenbarung Gottes können wir uns öffnen. Dafür können wir Zeit lassen. Ich lade noch mal ein. Setz dich doch mal mit deiner Bibel und diesem Text auf eine Bank. Nimm dir eine halbe Stunde Zeit und sag, Jesus, wer bist du eigentlich für mich? Hilf mir, in meiner Antwort zu wachsen. Ja, der Text geht noch weiter. Jesus, der Erste, der von den Toten auferstand, und jetzt wird es natürlich sehr, sehr spannend, aber ich fasse das trotzdem etwas kürzer und die Last bleibt bei euch, dem nachzuspüren in eurem eigenen Bibellesen. Dieser universale, kosmische Jesus lebt in seiner Gemeinde, in einer Gemeinschaft von Menschen mit vielen, vielen schönen Momenten, aber auch Begrenzungen, Fehlern, Nickeligkeit. Missverständnis. Aber Jesus sagt, oder hier heißt es, Jesus ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Wenn Gemeinde ein Leib ist, dann ist es eine Gemeinschaft von Menschen, die voneinander abhängig sind, die gemeinsame Interessen und Ziele verfolgen, wie Glieder eben an einem Leib. Und Jesus ist der Haupt, das Haupt meint zunächst einmal im griechischen Sprachgebrauch, er ist der Ursprung. Von ihm her kommt Gemeinde, auch das Leben der Gemeinde und natürlich auch, er ist der Herr der Gemeinde. Und dieser Jesus ist in unserer Gemeinde. Sein Leben ist unser Leben, unsere Energie, unsere Liebe. Und Jesus ohne Gemeinde, das geht nicht. Ohne die Gemeinschaft einer Gemeinde können wir nicht Jesus haben, lieben, erleben auf Dauer. Jesus ist dann auch nicht nur der Erstgeborene, also der Erste in der Schöpfung, sondern auch der Erste in der neuen Schöpfung. Vers 18 heißt es weiter, er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand, denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Dadurch, dass Jesus von den Toten als Erster auferstanden ist, verkörpert er unsere Hoffnung. Jesus ist Gottes Versprechen, so wie er auferstanden ist, wirst auch du auferstehen. Und Jesus siegte in seinem Tod und in seiner Auferstehung über den Tod, über den Hass, über alle Mächte, die uns das Leben nehmen wollen. Und so wie er werden auch wir auferstehen, wenn wir mit Jesus verbunden sind. Und dann geht es weiter, Vers 19, ja, Gott hat beschlossen, in der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen. Das berührt das, was ich gesagt habe. Jesus ist das Ebenbild Gottes, des unsichtbaren Gottes. In Gott hat sich Jesus in einzigartiger Weise manifestiert. Um Frieden mit Gott zu finden, braucht es keinen anderen mehr. Keine Heiligen, keine Mächte, wie die Kolosser dachten, keine Rituale. Nur Jesus, in ihm finden wir alles. Und Vers 20, durch ihn wollte Gott das ganze Universum mit sich versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Gottes tiefster Wunsch, Gottes tiefste Sehnsucht ist Versöhnung. Und das ist mehr als Harmonie. Gott weicht den Konflikt nicht aus. In Jesus hat er sich dem gestellt, was an Schmerz, an Leid, an Gewalt in dieser Welt ist und was sich auch gegen ihn gerichtet hat. Unsere selbstverschuldete Trennung von ihm. Versöhnung mit Gott, mit Jesus, Frieden mit Gott ist möglich geworden durch das Kreuz. Und es muss angenommen werden. Hier ist nicht eine Allversöhnung gemeint, manche verstehen das, sondern hier ist eine hymnische Sprache, ich habe das gesagt, ein Anbetungslied, was staunt, was das Geheimnis und die Weite dieser Versöhnung besingt, bis in die Schöpfung hinein. Das ist ein Geheimnis, was auch an anderen Stellen in der Bibel zur Sprache gebracht wird. Und am Ende dieser Versöhnung steht eine neue Welt. Es gibt nichts, was von der Versöhnung und dem Frieden, den Christus gebracht hat, ausgenommen wäre. Keine Schuld ist zu groß, keine Verletzung zu tief, keine Wunde zu schmerzhaft. Nochmal die Frage, Jesus, für wen hältst du mich? Diese Frage, die Antwort, die wir auf diese Frage geben, ändert unsere Sicht zum Beispiel auch auf die Frage, warum gehe ich zur Gemeinde? Weil Jesus hier ist, weil er das Haupt dieser Gemeinde ist, der Ursprung und derjenige, der hier gegenwärtig ist. Die Antwort auf diese Frage ändert unsere Sicht auf die Frage, was ist meine Hoffnung, wenn ich darauf schaue, dass ich immer älter werde, dass Menschen, die ich kenne, krank werden und sterben. Die Antwort auf diese Frage ändert meinen Umgang mit Konflikten. Kann ich mich versöhnen? Wie sieht Versöhnung für mich aus? Geht das denn? Ist jetzt nicht das Tischtuch zerrissen? Ist das jetzt das Ende des gemeinsamen Weges? Und wenn Gott sich mir offenbart als der, der schon von Urzeiten an Versöhnung auf dem Herz hatte und der einen so hohen Preis dafür gezahlt hat, dass er und seine abtrünnige Schöpfung, die wir repräsentieren, dass er und wir wieder zusammenkommen können, wenn ich das weiß, das verändert mein Denken im Umgang mit Streit, mit Ärger, mit anderen Menschen. Also, das waren nur kurze Schlaglichter. Geben wir Jesus den Raum und die Zeit, sich uns durch diesen Bibeltext zu offenbaren. Jedes dieser großartigen Statements hier braucht Zeit, um sich zu entfalten. Das kann man meditieren. Ich habe Kommentare dazu gelesen. Das sind ganz, ganz viele Seiten, 80, 90 Seiten. Das ist Wahnsinn, wie viel sich das auch an anderen Stellen in der Bibel widerspiegelt, was hier steht. Wenn wir Jesus diesen Raum geben, sich uns zu offenbaren, werden unsere Antworten auf die Frage, wer ist Jesus für uns, sich ändern. Dann wird unser Glaube fester und tiefer und unsere Gemeinde wird liebevoller und vom Heiligen Geist durchdrungen. Und wir sind auf dem Weg, das Geheimnis, dass der Christus ist, dass Jesus ist, tiefer zu verstehen. Und was gibt es Schöneres? Also ein Geheimnis ist nie langweilig. Da passieren immer wieder Dinge, wo ich sage, boah, das habe ich noch nie so gesehen. Das ist was ganz Neues. Lasst uns miteinander dem Geheimnis von Jesus auf der Spur bleiben.
Ja, ich lade euch jetzt ein, die zentrale Frage der Predigt nochmal auf euch wirken zu lassen, indem ihr unseren Liedern lauscht, den Texten lauscht, die wir auch ausgesucht haben für das Thema. Nach dem zweiten Lied werden wir eine kurze Zeit für Gebet haben, wo wir schon den ersten Schritt gehen können und Gott bitten können, dass er sich uns offenbart und ja, wirklich ehrlich vor ihn treten können.
So Jesus, you brought us.
Unsere Herzen und unsere Augen zu öffnen für das, was du uns sagen und zeigen willst.
Der Wind, der in mir weht, das Wort, das nie vergeht, Alpha und Omega, der sein wird, ist und war. Berge verbeugen sich vor seinem Angesicht. Ein Wort und es geschieht. Er kommt und Ängste fliehen. Das ist mein König, König der Herrlichkeit. Sein ist das Reich und die Macht in Ewigkeit. Nichts muss ich fürchten, solange ich weiß, dass der König der Könige nah bei mir bleibt. Auf meinem Weg, meine Heimat, mein Zuhause, deine Nähe füllt mich aus. Das ist mein König, König der Herrlichkeit. Sein ist das Reich und die Macht. Solange ich weiß, dass der König nah bei mir bleibt, nah bei mir bleibt, nah bei mir. Sein ist das Reich, die Macht in Ewigkeit. Nichts muss ich fürchten, solange ich weiß, dass der Könige, nah bei mir bleibt.
Danke. Danke an alle, die wieder mitgeholfen haben, dass das hier heute so schön ist, dass hier sauber ist, dass hier Kaffee gekocht wurde, dass der Rasen gemäht ist, dass wir Donnerstag draußen essen können, dass hier schon wieder so früh geöffnet waren, an unsere Hauseltern, an die Mitarbeiter, die jetzt bei den Kindern auf der Freizeit mitwirken, an das Technikteam, an dich, Rolf, vielen, vielen Dank. Du hast uns sehr zum Nachdenken gebracht, uns aufgefordert, das mit in diese Woche zu nehmen. Und das tue ich. Ja, ich weiß nicht genau, wer letzte Woche alle Geburtstag hatte. Ich weiß, dass die Sabine Stede Geburtstag hatte. Ist sonst noch jemand, der heute oder vergangene Woche Geburtstag hatte? Hier? Echt? So wenig Geburtstagskinder. Auf jeden Fall weiß ich, wer morgen Geburtstag hat. Liebe Silke, du hast ja wohl ein Dreamwetter. Bist du überhaupt noch hier im Raum? Die ist schon weg. Ja, dann herzlichen Glückwunsch schon mal für morgen. Ich wollte dir nämlich den Segen zusprechen, den ich euch jetzt zuspreche, und dir dann insbesondere für morgen. Dann bitte ich euch nochmal aufzustehen. Ach so, eins noch. Es sitzen hier gleich noch welche zum Gebet bereit. Nutzt es, nehmt es in Anspruch, wem es auf dem Herzen liegt. Lasst mit euch beten, der Herr erhört es gewiss. Der Herr behüte dich vor allem Bösen, er behütet dein Leben. Der Herr behüte dich, wenn du fortgehst und wiederkommst, von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Eine gesegnete Woche.